Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder per Livestream über rdl.de. Rechte Netzwerke auch im digitalen Raum, Strategien gegen deren Einflussnahme. Das ist das Thema der folgenden Stunde in einer Sendung von Radio Lora München. Ab September hört ihr hier wieder das gewohnte Programm.
Und zwar, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in der Reihe Bildung als Welterfahrung. Dazu begrüßt euch und Sie live aus dem Lora-Studio in der Schwanthaler Straße, Beate Stölzel. Inspiriert wird die heutige Sendung nicht nur durch die drohenden Gewinne der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, sondern wesentlich auch durch zwei Veranstaltungen in der letzten Woche. Am 30. Juli konnten wir im NS-Doku-Zentrum München bei freiem Eintritt am Symposium »Zu fragmentarisch ist Welt und Leben« mit Fokus auf das nationalkonservative Milieu im Kulturleben Münchens um 1900 teilnehmen. Bei der Abschlussdiskussion »Bedrohlich aktuell – die völkische Weltanschauung« wurde der Bogen in die Gegenwart geschlagen. Dazu jetzt eine Begriffsklärung von Professor Uwe Putschner.
Völkisch ist von Beginn an mehr als nur das Synonym zu national oder auch bloß das harmlose Adjektiv zu Volk. Es handelt sich um eine genuin deutsche Weltanschauungsvokabel, die sich Übersetzungen in anderen Sprachen versperrt. Völkisch steht einerseits für eine pathologische Selbstüberhöhung auf Grundlage des Postulats von der arisch-germanisch-deutschen Auserwähltheit und Überlegenheit. Und andererseits für eine antihumanistische, illiberale, intolerante, xenophobe, empathiefreie Gesinnung, für einen komplex reduzierten, emotionsgesteuerten Denkstil, für Bedrohungs- und Verschwörungserzählungen, für eine enthemmte, diffamierende, denunzierende und hassschürende Sprache der Vorstufe von physischer Gewalt.
Ja, das klingt ziemlich bedrohlich, wenn wir es mal so im Klartext hören. Und wie diese rechten völkischen Gruppen auch heute im öffentlichen Raum auftreten, Einfluss gewinnen, darum geht's im ersten Teil dieser Sendung. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Vernetzung, Gruppenbildung im digitalen Raum. Input dazu gab eine Tagung der Akademie für politische Bildung Tutzing vom 27. bis zum 28. Juli. Auch Vision zur Stärkung von nicht ausgrenzenden, digital gestützten Gemeinschaften durch Plattformen wurden aufgezeigt. Wir beginnen mit Eindrücken vom Symposium im NS-Doku-Zentrum. In einer der Pausen sprach ich mit Dr. Angela Herrmann. Sie zeichnet verantwortlich für die Sammlung dort. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Erforschung und Vermittlung des Themas NS-Zwangsarbeit. Zu fragmentarisch ist Welt und Leben ist der Titel des Symposiums hier im NS-Doku-Zentrum. Um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts, mehr in München, aber nicht nur in München. Und was ich bis jetzt mitgenommen habe, ist die Fragilität dieser Gesellschaft, diese ganz vielen unterschiedlichen Richtungen, die sich abzeichnen und unglücklicherweise, naja, Tatsache ist, dass die völkische Bewegung die Oberhand gewonnen hat in Deutschland. Und wenn ich das mir jetzt mal auf unsere Gegenwart anschaue, dann ist es so, dass wir in einer Welt leben, wir sagen heute multiple Krisen, also wir haben eine Krise nach der anderen, wir bewegen uns ständig auf schwankendem Boden und wir schauen alle so ein bisschen auf die braune Gefahr. Wie geht's Ihnen?
Ja, mir geht's ganz ähnlich. Gerade wenn man sich mit der NS-Zeit gut auskennt, sieht man viele parallele Entwicklungen und muss natürlich in großer Sorge sein, ob unsere Demokratie, die Institutionen, die Gesellschaft stark genug sind, um den Rechtsextremismus abzuwehren. Wir haben jetzt ja bald die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt. Und da droht ja tatsächlich die Gefahr, dass die AfD die Mehrheit der Parlamentssitze in den Landtagen übernehmen könnte. Und das wäre natürlich eine Entwicklung, die man unbedingt vermeiden muss.
Welche Strategien haben wir?
Also geschicktes Wahlverhalten natürlich. Wenn man seine Stimme der SPD gibt oder den Grünen, auch wenn man vielleicht da nicht ganz dahinter steht, hinter allen Programmpunkten, dann haben diese kleinen Parteien in Anführungszeichen die Chance, ins Parlament zu kommen. Und das würde dann schon mal verhindern, dass die AfD die Mehrheit der Parlamentssitze bekommt.
Also ich habe jetzt auch von der Tagung mitgenommen, dass damals die Klammer, dass Großbürgertum war, also das Bürgertum, Großbürgertum. Was könnte heute die Klammer sein? Die Klammer, die verhindert, dass die Menschen, die wir nicht an der Macht haben wollen, an die Macht kommen.
Ich würde sagen, das könnten die Frauen sein, die Frauen und die queeren Menschen, denn die Arbeiterschaft scheint ja wohl schon ziemlich weit ins braun-blaue Lager gerutscht zu sein. Da habe ich wenig Hoffnung, aber es muss ja den Frauen klar sein, wenn sie die AfD unterstützen oder zulassen, dass die AfD gewählt wird. Das bedeutet ja einen ganz großen Rückschritt. Frauenrechte werden rückgängig gemacht. Rechte für queere Menschen werden rückgängig gemacht. Auch Rechte von Kindern und von Jugendlichen werden dann nicht mehr gesehen. Und deswegen muss eigentlich jede Frau eine Partei der Mitte wählen.
Jede Frau, die sich nicht in das herkömmliche Rollenbild fügen will. Und ich finde auch bezeichnend, dass eben die Mehrheit der jungen Frauen links wählt. Ist ja auch klar.
Ja, wir sehen ja jetzt, dass die Bundesregierung sehr, sehr starke Einschnitte in der Sozialpolitik macht und die betreffen ganz häufig Frauen. Das Elterngeld wird gekürzt durch die Verringerung der Bezugsmonate. Der Unterhaltsvorschuss soll gestrichen werden, wenn die Kinder 15 oder 16 sind. Der Kindersofortzuschlag soll entfallen. Und pflegende Angehörige sollen bei der Rente dann schlechter gestellt werden. Es sind alles Punkte, die Frauen ausbaden müssen. Und eigentlich muss es einen Aufstand der Frauen geben. Zumindest muss man bei der nächsten Wahl wirklich wieder eine progressive Partei wählen.
Zumindest ist jetzt die Ministerin im Kanzleramt eine Frau geworden, die Vorsitzende der Frauenunion. Das haben wir jetzt auch schon mal erledigt. Was mir auch auffällt, wenn Sie jetzt so auf die aktuelle Regierungspolitik schauen, dass auch demokratiefördernde Maßnahmen gestrichen werden. Das ist ja auch ganz kontraproduktiv. Und manchmal kann einem das Gefühl beschleichen, dass kritische Stimmen nicht mehr so viel Gehör finden sollten.
Das sehe ich leider ganz genauso. Also ob man sich jetzt dieses Informationsfreiheitsgesetz ansieht, das beendet werden soll, oder eben auch viele andere Maßnahmen. Oder man sieht sich an, wie vielen NGOs die Fördermittel entzogen werden. Das ist natürlich ein fatales Bild, denn diese Organisationen sind es ja, die für den Konsens, für den demokratischen Konsens in unserer Gesellschaft sorgen. Oder es sind auch Organisationen dabei, die sich um sozusagen marginalisierte Gruppen bemühen, wie jetzt diese Gruppe Lambda, die sich um queere Jugendliche kümmert und versucht, denen Informationen zu geben. Man weiß ja auch, dass queere Jugendliche beispielsweise ein sehr viel höheres Risiko haben, psychisch zu erkranken oder sogar einen Suizid zu begehen. Aber all sowas interessiert die Familien- und Jugendministerin leider nicht.
Und was ich auch wahrnehme, ist, dass die Räume für Diskurse, also für offene Diskurse, einfach gestrichen werden. Also gerade für junge Menschen ist es ja wichtig, sich in einen Diskurs begeben zu können, ohne gleich abgestempelt oder abgewertet zu werden. Und wenn diese Räume nicht mehr da sind, dann haben wir nachher die Blasen, die wir eigentlich nicht haben wollen.
Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass Jugendliche Räume haben, in der Realität eben auch, nicht nur im digitalen Raum, dass sie sich austauschen können, dass sie irgendwo sich treffen können, ohne Konsumzwang. Und es ist fatal, wenn man den jungen Leuten diese Räume nimmt.
Sie sind hier beschäftigt im NS-Doku-Zentrum. Wie sehen Sie die Aufgabe des NS-Doku-Zentrums in diesem Zusammenhang?
Das NS-Doku-Zentrum hat zum einen natürlich die Aufgabe, über die Vergangenheit, die NS-Zeit, die Entwicklungen, die dahin geführt haben, aufzuklären. Aber es hat natürlich auch die Aufgabe, dass wir uns in der Gegenwart ansehen, wo sind Tendenzen, denen man entgegenwirken muss. Also wir sehen ja eine Zunahme des Antisemitismus beispielsweise seit dem 7. Oktober 23 und wir sehen eine Zunahme der Queerfeindlichkeit. Und das sind auch Themen, mit denen wir uns befassen oder allgemein, wenn Menschenrechte in Bedrängnis kommen, beispielsweise auch hatten wir Veranstaltungen zum Thema Verfolgung der Uigurinnen und Uiguren und demnächst werden wir eine Veranstaltung machen zu den Menschenrechten im Iran und es wird einiges eben ja noch kommen, weil die Menschenrechte weltweit unter Druck geraten.
Vor einem längeren Beitrag, in dem auch die Investigativjournalistin Andrea Röpke, die schon lange zu Rechtsextremismus und völkischen Bewegungen forscht, zu Wort kommt, erstmal Musik. A New Language von der 1986 in Moskau geborenen Mary Ocher. Sie lebt schon lange in Berlin und hat inzwischen auch ein eigenes Label. Im nächsten Beitrag steigen wir ein in die Diskussion, mit dem das Symposium endete. Thema: Bedrohlich aktuell, die völkische Weltanschauung. Es saßen auf dem Podium die Investigativjournalistin Andrea Röpke.
Also man begegnet den Völkischen in der Bundestagsfraktion der AfD. Die Völkischen sind ganz oben. Die Völkischen machen den Kern des Rechtsextremismus aus. Sie sind akademisch geprägt. Wir haben es mit einem durch und durch elitären strukturellen Personal zu tun, unabhängig von dieser Ideologie, die sich massiv eben auch über die Alternative für Deutschland, aber auch für das Wiedererstarken der NPD in Form dieser vielen rechtsextremen Jugendgruppen ausweitet. Das heißt, wir haben diesen Versuch, über die völkische Ideologie und das Ideal einer homogenen Volksgemeinschaft, dieser hochbelastete NS-Begriff, spielt wieder eine ganz große Rolle. Remigration ist eigentlich nur das Mittel zum Zweck, diese homogene Gesellschaft wieder zu schaffen. Und Björn Höcke schreibt es zum Beispiel ganz deutlich, sie wollen nicht nur kriminelle Ausländer abschieben, im Gegenteil, es betrifft uns alle, gerade die wir auch engagiert sind. Also das heißt, wir erleben das einmal, die Expansion der Ideologie, und wir erleben, das Personal wird mutiger, das Personal verlässt die sogenannten Inseln des Deutschtums, das heißt, der rechte Kulturkampf, der im Hintergrund geführt wurde, vor allen Dingen im Westen, sehr zurückgezogen über kulturelle Organisationen, über Jugendbünde, rechte Jugendbünde, das verlassen sie. Sie sind eigentlich zu Kaderschmieden des Völkischen geworden. Und das ist erschreckend. Wir wundern uns, wo kommen die alle her, wo kommen aus dieser Szene. Wir haben es mit einer Szene zu tun, mit zigtausenden AnhängerInnen, und die eben akademisch geprägt sind, ich kann es nochmal betonen, und die dieses absolut demokratiefeindliche, autoritäre Politik vorantreiben.
Moderiert wurde von Mirjam Zadoff, der Direktorin des NS-Doku-Zentrums.
Ich frage da jetzt gleich nochmal ganz kurz nach, wo ist denn der Unterschied zwischen rechtsextrem und völkisch?
Ich bin jetzt nicht so die große Definitionsexpertin, aber das Völkische ist, ich glaube, ich habe es nochmal gesagt, die Völkischen haben tatsächlich diesen konstruierten biologistischen Begriff tatsächlich und vor allen Dingen also ein Synonym für den rassistischen Begriff. Das heißt, sie sind tatsächlich, sie verstehen sich als den Kern der rechtsextremen Struktur. Sie verstehen sich als die Elite, die Avantgarde dieser Struktur, und die Ideologie selber ist wirklich ist völlig fanatisch bedingungslos. Der Rechtsextremismus hat ja viele heterogene Strukturen und viele Symboliken und Zeichen und Erscheinungsformen, aber diese völkische Szene, und ich verwehre mich mittlerweile, ich habe da auch erstmal dazugelernt, ich mache das ja beschäftige mich jetzt über 10 Jahre mit dieser Szene. Ich verwehre mich so ein bisschen, sie auf den Begriff völkische SiedlerInnen zu reduzieren. Also bitte tun Sie mir einen Gefallen, glauben Sie nicht, dass Sie alle in der Landwirtschaft auf Ihrer eigenen Scholle tätig sind. Die sind an den Universitäten ganz oben zu finden, die sind in Unternehmen ganz oben zu finden. Das sind ausgezeichnete ForscherInnen. Hier in Bayern haben Sie Unternehmen in Nürnberg, Sie sind in Baden-Württemberg fest verankert. Also wir haben es wirklich mit einer durch und durch fanatisch avantgardistischen rechtsextremen Szene zu tun, die nichts anderes vorhaben, als tatsächlich dieses dekadente, moderne, feministisch geprägte, multikulturelle System, wie Sie das bezeichnen würden, diese Gesellschaft zum Sturz zu bringen. Und ich glaube, dass diese Szene ist unabhängig von allen Definitionen einfach noch viel zielgerichteter. Man muss sich fragen, fangen wir schon bei den schlagenden Burschenschaften an, sind Teile der vertriebenen Strukturen, die jungen Schlesier oder die Junglandsmannschaft Ostdeutschland, sind sie nicht auch völkisch? Die Artgemeinschaft, die Ludendorfer, die rechtsextremen Jugendbünde, Jungadler, Sturmvogel, Heimattreue Deutsche Jugend, Fahndengesellen. Also wo fangen wir an, wo hören wir auf? Das sind natürlich Begrifflichkeiten, aber ich würde mich gar nicht so sehr auf diese Begrifflichkeiten fokussieren, sondern ich würde diese menschenverachtende Lebensweise gepaart mit der Expansion dieser Ideologie im Fokus stellen.
Weitere Teilnehmer waren der Filmemacher Florian Hoffmann.
Also ich habe damals, das war kurz bevor die AfD in den Bundestag kam, habe ich einen Dokumentarfilm gedreht, da ging es darum, wer ist überhaupt diese Partei, was ist das für ein parlamentarischer Flügel, und wir mussten zum Glück noch in die Orte gefahren, wo es klar war, dass die AfD am meisten Stimmen kriegen wird, und haben gefragt. Wir wollten erfahren, woher kommt dieser neue Umschwung, woher kommt diese neue Partei und wer wählt sie. Wir arbeiten jetzt gerade an einem Spielfilm über die Anastasia-Bewegung, und Wenige Jahre später, es war kurz nach Covid, bei meinem Heimatstadtteil in Berlin-Kreuzberg und auf dem Wochenmarkt. Und mit einmal war die Anastasia-Bewegung mitten in Kreuzberg, was man ja erstmal als sehr links irgendwie zuordnet, und verkaufte dort. Sehr unverhohlen. Und ich bekam mit, dass mehrere, eher so die Hippie-Eltern in meiner Umgebung, mit denen ich aufgewachsen bin, mit einmal Teil dieser Anastasia-Bewegung sind. Und ich finde, das ist das, was mich sehr beschäftigt hat in diesen letzten Jahren, wie viel näher es kommt. Dass ich bei diesem Dokumentarfilm noch in die Orte fahren musste, sie suchen musste, sie finden musste, und mit einmal sind sie selbst an den Orten, wo man das Gefühl hat, hier ist es doch eher noch sehr links, noch sehr progressiv, aber dort genauso Fuß fassen und vor allem auch Leute für sich gewinnen. Und das ist auch, glaube ich, das, was mich, ich bin nicht so tief wie Andrea Röpke in den Systemen drin, aber das ist das, was mich interessiert, diese Verführbarkeit.
Funktioniert da die Unterscheidung, wir haben ja jetzt über das Rechtsökologische gesprochen, funktioniert da die Unterscheidung, diese klassische Unterscheidung zwischen links und rechts so einfach, oder ist das komplizierter geworden? Also
der Journalist und Podcaster Simon Wörz.
Genau, also ich kann nur von meinen Recherchen erzählen, eben in einem Milieu, was ich, glaube ich, eher größtenteils als weder links oder rechts einordnen will. Also diese Menschen decken oft nicht in diesen Kategorien. Ich spreche jetzt von Leuten, die eher aus einem linkeren bürgerlichen Milieu kommen, bei Recherchen, die ich gemacht habe, sei es zur Anastasia-Bewegung, aber sei es auch zuletzt zur germanischen neuen Medizin, also Alternativmedizin mit antisemitischen, völkischen, rechtsextremen Ideologien, die da verhaftet sind. Das sind keine Leute, die aus einer konservativen, nationalgerichteten oder völkischen Ecke davor kamen, aber bei denen ist es ganz klar, dass dann Esoterik zum Beispiel, der Glaube an das Übernatürliche, die Ablehnung gegen den Staat, das sind dann Schnittmengen, die dann schnell als Katalysator oder für völkisches Denken, für Rechtsextremismus dienen, und die Leute driften dann eher über sowas da schneller rein. Also es sind nicht mehr diese klassischen rechtsextremen Strukturen, aus denen völkisches Denken entsteht, habe ich das Gefühl.
Es gibt ja auch die völkische Partei Der Dritte Weg, die auch gerade über die nationalrevolutionäre Jugend, die NRJ, 13-, 14-Jährige erreichen und die ganz klar völkische Ideale verbreiten, aber die sich eben als Nationalrevolutionäre bezeichnen, eben auch pseudo-linke Anleihen benutzen. Die und die, es sind zum Beispiel die einzigen, die sich eben auch wirklich nicht nur für Naturschutz als Volksschutz einsetzen, sondern die tatsächlich auch mal thematisieren, dass es den Klimawandel gibt. Also eine völkische Partei, die sagt, den Klimawandel gibt es. Die AfD leugnet konsequent den Klimawandel. Und die völkische Szene kümmert sich eigentlich nur unter Naturschutz, unter der Prämisse Umweltschutz gleich Volksschutz. Also das heißt, auch da haben wir eine Struktur über diesen dritten Weg, der in Bayern übrigens ja auch sehr stark ist und sich gerade auch noch nach Corona im Jugendbereich sehr extrem ausbreitet. Sie haben einfach TikTok viel eher entdeckt als wir alle zusammen. Wir haben ja diese Unterschiedlichkeit der Szene, aber keiner der Neonazis heute oder der Rechtsextremen gibt zu, dass er das ist. Keiner sagt, ich bin verfassungsfeindlich, die haben alle Kreide gefressen. Ist doch ganz klar, sie wollen ja auch Karriere machen und sie wollen ja auch was erreichen. Also ich meine, die haben doch ganz klare Ziele. Aber man kann sie daran ausmachen, dass ein Großteil der Szene eben pro-russisch ist. Ganz offensiv pro-russisch, das sieht man. Das wunderbare, wirklich unglaubliche Zitat von Höcke, was er wieder losgelassen hat, dass er gesagt hat, die Westdeutschen sind Amerikaner und nur wir Ostdeutschen sind Deutsche. Also Höcke. Herr Höcke, genau.
Westdeutscher.
Westdeutscher, klar. Er war jetzt ja schon eingebürgert in Thüringen. Wir dürfen uns da nicht irritieren lassen. Wir müssen ja selbstbewusster sein. Also ich verstehe auch sowieso nicht, dass wir da immer wieder auf den Verfassungsschutz warten. Und das ist nämlich eines meiner Anliegen. Ich fasse es bis heute nicht. Wir graben da wirklich immer wieder Geschichten aus. Wir publizieren ohne Ende. Nichts davon findet sich in der Prävention in Deutschland wieder. Nichts davon findet sich bei den Berichten der Verfassungsschutzämter wieder, nichts davon findet sich an Aufklärungen wieder. Es wird konsequent so getan, als wenn es diese völkische Szene gar nicht geben würde. Also ich weiß gar nicht, wie es angehen kann, gerade in der Jugenderziehung, dieser Jungadler, der existiert seit 16 Jahren, er zieht Kinder nationalsozialistisch, auch hier in Bayern, Baden-Württemberg, und keine, nichts, gar keine Form der Aufklärung von Seiten der Behörden. Das macht einen nur noch fassungslos. Und manchmal denke ich dann auch, wozu hocken wir uns dann mal wieder ins Gebüsch und warum setzen wir uns immer wieder diesen Gefahren aus und publizieren? Und dann passiert wirklich so gut wie gar nichts. Wir brauchen eine ganz, ganz klare Prävention. Wir brauchen eine Aufklärung über diese Szene. Das ist der gefährliche Teil der Szene, die ganz genau wissen, was sie wollen. Ne?
Auch über die Anastasia-Bewegung konnten wir an diesem Tag viel lernen.
Ich kann gerne kurz darüber erzählen, wer es nicht kennt. Also die Anastasia-Bewegung ist eine völkische Siedlerbewegung, die ursprünglich aus Russland stammt. Also Anastasia ist eine Buchreihe mit 10 Bändern, die eigentlich fiktional geschrieben wurde von einem russischen Autor, kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und es geht darum, dass ein Mann, also ich reiße es kurz ab, ein Mann geht in den Wald und trifft eine magische Frau, die ihm zeigt, wie man im Einklang mit der Natur lebt. Und wir haben diese Bücher für die Recherche gelesen und die führen einen immer mehr in so eine Welt voller Verschwörungsmythen und Verschwörungserzählungen. Und das trifft dann ab in eine sehr krude antisemitische, es geht dann sehr viel auch um die auf der eigenen Scholle bleiben. Man kauft sich ein Hektar Land, gründet einen Familienlandsitz, bleibt dort mit seiner Familie. Also es hat dann doch was sehr Homogenes am Ende auch und rassistisches und antifeministisches Extrem. Also das Frauenbild in dieser Bewegung oder was in diesem Büchern ist, natürlich katastrophal, um es harmlos auszudrücken. Genau, und diese Bewegung ist, man kann es nicht genau datieren, aber nach Deutschland geschwappt und hat sich dann doch durchaus verbreitet. Also es gibt in Brandenburg, Norddeutschland auf jeden Fall einige solche Familienlandsitze, die auch seit 2023 und ich glaube jetzt ganz aktuell im neuen Verfassungsschutzbericht von Brandenburg auch erwähnt werden als extremistischer Fall, der sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Und ja, auch in Bayern, also zum Beispiel in unserer Recherche, es gibt einen Anastasia-Pionier im Allgäu, der hat früher seinen Biohof 1972 gehabt, Familien geführt und hat dort Veranstaltungen gemacht mit Neonazis aus Brandenburg. Also da gibt es ganz, ganz klare Schnittmengen und die sind auch gut connected untereinander, aber es ist doch eine relativ lose Bewegung, also zahlenmäßig, man wird immer gefragt, wie groß sind die, ist schwierig zu sagen, die haben ja keine Organisationsstruktur, aber es ist durchaus ein Lebensmodell, was Leute anzusprechen scheint. Es hat auch was so ja, Lifestyle-mäßiges zu sagen, brich aus aus deinem Leben in der Stadt, komm in die Natur, lebe autark. Also was Aussteigermäßiges spricht deswegen auch Leute an, die eher, sage ich mal, aus den linken alternativen Milieus kommen. Oder wir haben bei Recherchen mit Leuten gesprochen, die haben eigentlich von so einer antikapitalistischen Welt geträumt und sind dann am Ende bei Anastasia gelandet und haben dann gemerkt, als es darum ging, ja, Juden haben keine Seele, als dann solche Aussagen sind, dann sind die halt aufgewacht. Die Anastasia-Bewegung gibt es in Deutschland, sie ist nicht so klein, sie ist expandiert, die Größe ist immer schwer abzuschätzen, aber es ist was ich gefühlt habe, auch die Sicherheitsbehörden lange nicht so auf dem Schirm hatten. Also 2023 eben war der erste Fall, wo ein Land, ein Verfassungsschutz, das mal unter Beobachtung genommen hat, aber der Rest ist so ziemlich unterm Radar.
Ja, darf ich da vielleicht noch ansetzen? Also diese aus Russland stammende Bewegung, deren 10-bändige Buchreihe von Wladimir Mäkel. Und diese Buchreihe ist natürlich von einer pro-russischen, pro-putinschen russischen Gemeinde in Deutschland erstmal mit aufgebaut worden. Das vergessen wir immer so ein bisschen, dass es auch sehr nationalistische russische Kräfte dahinter sind, die das Ganze aufgebaut haben. Und dann haben die Völkischen ihre Rolle gefunden. Dann haben sie eben diese ganze Landsitzbewegung, entspricht dem Ideal natürlich Blut und Boden, den eigenen Landsitz wehrhaft zu machen, zu verteidigen gegen das Fremde, gegen das Invasionäre. Und dann hat das erste deutsche größere Anastasia-Treffen bezeichnenderweise auf der Burg Ludwigstein, dem Heiligtum der bündischen Szene, stattgefunden. Die Burg Ludwigstein, der Hohe Meißner in Nordhessen, ist wirklich das Heiligtum und genau dort sind die rechtsbündischen Gruppen ausgeschlossen worden 2013. Und 2014 erscheint die russische Anastasia-Bewegung mit einem Treffen in der Burg Ludwigstein. Also im Grunde genommen waren sie nie weg. Sie sind immer wieder in neuen Erscheinungsbildern da. Wir haben 2015 den Hinweis auf ein Jugendlager des völkisch-rechtsextremen Sturmvogel bekommen. Sturmvogel Deutscher Jugendbund ist bis heute aktiv. Und dann haben uns auf die Lauer gelegt, haben dann auch groß darüber berichtet, über dieses Lager. Und wo hat das Lager stattgefunden? In Grabow in Brandenburg, genau auf diesem sogenannten Familienlandsitz der Anastasia-Bewegung. Das heißt, diese Vernetzung, wir erleben jetzt in der Lüneburger Heide, bauen sie große Tauschmärkte auf. Also diese Szene, die sonst sehr, sehr zurückgezogen, lebte auf ihren Inseln des Deutschtums, in ihren Höfen oder in den Städten, wie auch immer, die expandiert seit Corona natürlich noch mal mehr eben über diese Möglichkeiten, diese Anastasia-Zugehörigkeit. Und man muss dazu wissen, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass dahinter eben auch wieder ein Ideologe steckt, der das Ganze machbar macht. Und das ist Alexander Dugin. Also es ist einfach der man sagt so gerne, der Philosoph Putins, der über die Anastasia-Bücher eben sagt, ein neues Vedentum sind die neuen Arier. Und was früher im NS die Slawen als Untermenschen waren, das wird über Dugin jetzt zu einem Eurasiatum. Das heißt, die neuen Veden sind die neuen Arier und sind auch in Russland zu finden. Also man konstruiert wieder biologistische Voreliten, man konstruiert wieder das neue Ideal einer Volksgemeinschaft, einer homogenen Gesellschaft, in der sie bestimmen, wer dazu gehört und wer nicht. Und das breitet sich eben nach Russland aus gegen diese dekadente moderne Gesellschaft. Da steckt viel mehr auch an Ideologie, an politischem Fanatismus dahinter.
Florian Hoffmann, Sie haben vorhin gesagt, es ist extrem schwer, ein Narrativ zu entwickeln.
Ich arbeite dran immer noch. Wir reden ja recht viel dann doch über Rechtsextreme und Rechte, aber es werden immer mehr so Floskeln, so Sätze, die sich verfangen, die wenig konkret sind. Und ich glaube, das ist jetzt die große Aufgabe auch für uns Medienschaffende, Sätze zu finden, konkret zu sein, genau zu sein. Weil ich glaube, nur so können wir irgendwie dafür eine Formulierung und eine Sprache finden, die dann auch bei Zuschauern, ZuschauerInnen hängen bleibt. Weil ich finde, das ist das Absurde, was ich gerade erlebe. Ich habe das Gefühl, es wird schon relativ viel darüber geredet, aber es ist wahnsinnig unkonkret. Aber ich glaube, das ist auch genau die große, große, große Schwierigkeit, wenn wir eben über diese Bewegungen reden, die so viele Widersprüchlichkeiten in sich fangen.
Ja, ich kann vielleicht ergänzen an der Stelle. Also wie gesagt, ich habe Erfahrung in dem Bereich, dann die Doku-Podcasts daraus zu machen, also mehrteilige Produktionen. Eine Folge geht dann irgendwie 40 Minuten, das ist sehr viel Platz zu erzählen und das ist ein großes Geschenk, das wir dann haben können für solche Themen und wir versuchen es dann eben doch auch ein Narrativ zu entwickeln, aber die Menschen, also Menschen zu finden und deren Geschichte natürlich, die auch immer widersprüchlich sind und nicht einfach und komplex, der da selber mal drin war oder drin gewesen ist oder da berichten kann, wie man diese Ideologie verfängt, was daran verlockend ist, was daran verlockend erscheint, gerade wenn es diese nicht mehr ganz klaren Bruchlinien hat zu einem eher linken alternativen Milieu, zu ökologischen Gedankengut, wie man da reinkommt, wie wir das dann zusammenmontieren mit ganz viel Einordnung durch Experten, durch Historiker, durch WissenschaftlerInnen.
Lässt sich das denn immer so festmachen, wo diese Kontinuitätslinien liegen? Also manchmal ist es in einzelnen Biografien, aber sind das dann vielleicht auch manchmal Netzwerke, Organisationen, Familien, die da so über 45, also über diesen, war ja kein Bruch, aber das bisschen vorgebliche Bruch, so ganz unbeschadet durchkamen?
Ja klar, auf jeden Fall. Also der Klassiker ist natürlich der Bund Atam, also 1920 gegründet. Die Atamanen gelten als Leute, als eigentlich die urvölkischen. Ich war gerade in Lahlendorf, ich habe eine Veranstaltung da gemacht. Also Sie glauben gar nicht, unter welchen Sicherheitsvorkehrungen wir solche Veranstaltungen da mittlerweile machen. Und ich habe mich gefreut, dass der Saal mal voll war. Weil gerade in den Regionen, wo die Atamanen auch siedeln, leben, kaufen immer mehr Höfe, die sind in der Anti-Windkraft-Bewegung, die sind so etabliert, da ist es natürlich Wahnsinn, dann vor Ort eine Aufklärungsveranstaltung zu machen und die Leute zu bekommen, dass sie auch tatsächlich sich trauen. Und vor allem, die sind mittlerweile auch in der AfD. Wir haben Landtagsabgeordneten in Mecklenburg-Vorpommern, der kommt aus dem Sturmvogel, seine Frau war bei der verbotenen heimattreuen deutschen Jugend. Wir haben eine Kontinuität dieser Thinktanks, dieser völkischen Thinktanks bis hin zur CDU, wo wirklich Gelder gesammelt werden. Da war Martin Sellner mit seiner Remigration, war einer der Hauptredner. Also wir haben tatsächlich im Hintergrund eine ganz einflussreiche Struktur, eben wie gesagt, es sind auch Bundestagsabgeordnete dabei und die tatsächlich auch viel zu verlieren haben, nämlich viel Geld. Und genau da ist ja eigentlich der Punkt, da können wir es aufbrechen. Wir müssen sie an die Öffentlichkeit zehren. Aber das Problem in dieser Szene ist, sie werden nicht reden. Da gibt es kein Embedded Journalism. Und da ist es so, da muss man sich schon die Mühe machen, wirklich selber investigativ, richtig mühsam was zu machen. Das ist das Problem an dieser Szene. Das ist eben auch das, was so unattraktiv für viele Redaktionen macht.
Ich würde gerne noch ein, also jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, nämlich auch die Frage, also einerseits geht es ja um eine nationale Reinheit, gleichzeitig geht es gerade bei der Anastasia-Bewegung um internationale Vernetzung.
Also wir hatten auch gerade interessanterweise genau darüber gesprochen, weil man ja, man sieht jetzt diese Tech-Bros in den USA und die natürlich auf der einen Seite im totalen Widerspruch sind zu irgendeiner völkischen Bewegung, aber plötzlich, wenn man dann so schaut, was für eine Rhetorik sie an den Tag legen, ne? Und das Testosteron, die Männlichkeit und wir sind etwas, sich auch als Überrasse oder Übermenschen zu begreifen, da wird es einem dann doch unheimlich und man merkt mit einmal so eine, es gibt da eine Verwandtschaft. Nur weil André Röpp gerade über diese finanziellen Mittel gesprochen hat und auch die Unternehmer, die so in der rechtsextremen Szene sind. Ich glaube, was mich so während meiner Recherche richtig wütend gemacht hat und was mich auch sehr beschäftigt ist, also ich bin so ein typisches Stadtkind und bin jetzt so, komme jetzt mal so raus aufs Land so in den letzten Jahren und merke mit einmal, wie, was für ein wahnsinniges Vakuum dort besteht und wie einfach es den rechtsextremen Kräften gemacht wird, dort einfach abzugrasen. Und wie oft ich mit Menschen spreche, die sagen, es ist ja sonst niemand hier. Die Sportvereine werden übernommen. Ich habe das letzte Mal, als ich im Wendland war, fuhr da so ein Bus vorbei, da stand einfach nur AfD drauf. Und dann sagte mir eine Bewohnerin, ja, sind total toll, die machen hier so einen Fahrservice, die machen so einen Shuttle. Ist gar nicht politisch, aber AfD fährt natürlich immer vorbei. Da muss ich an uns denken und dann frage ich mich, wie viel haben wir dort verpasst und nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch jetzt, dass wir nicht dort sind, dass auch die progressiven Kräfte nicht dort sind, dass man diese Landstriche denen so überlässt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die mich sehr umtreibt.
Nach den vielen Informationen zu rechtsradikalen völkischen Strukturen und ihrer Vernetzung und die Aufgabe, diese einzuordnen, jetzt erstmal wieder Musik. Die kommt jetzt von den Bad Girls, No Way Back.
Thank you. LoRa München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, www.lora924.de.
Und hier bei Radio LoRa München geht's weiter mit einer Sendung, in deren ersten Teil wir viel über die rechtsextreme, in Deutschland oft völkisch geprägte Bewegung und ihre einzelnen Gruppen, Organisationen, Parteien erfahren konnten. Strategien gegen deren Einflussnahme heißen Aufklärung vor Ort und nachhaltige Unterstützung einer manchmal ambivalenten Zivilgesellschaft, gerade im ländlich geprägten Raum. Der Input des zweiten Teils der Sendung kommt von einer Tagung der Akademie der politischen Bildung in Tutzing vom 27. bis zum 28. Juli. Thema: Das neue Wir. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Gemeinschaftsbildung durch Digitalisierung. Neben zwei eher allgemein gehaltenen Vorträgen, die sich mit Gemeinschafts- und Identitätsbildung im digitalen Raum beschäftigten, ging es im Vortrag von Mike Fielitz um die Verbreitung rechter Propaganda, die Verbreitung von Hass und Hetze im Netz. Mike Fielitz forscht am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena.
Was macht eine Gruppe im digitalen Raum aus? Wir hatten vorhin schon viel über Gemeinschaft, Gesellschaft gehört und ich glaube, vieles überträgt sich im digitalen Raum, aber es gibt natürlich auch andere Formen der Anerkennung, die über digitale Gruppen ausgespielt wird und diese Möglichkeit, sehr niedrigschwellig zu partizipieren an der politischen Meinungsbildung, ist was, was viele Menschen dazu bewegt, einer digitalen Gruppe beizutreten. Das heißt, sie sind aktiv und das formt natürlich die Identität. Je mehr ich mich einbringe in eine soziale Gruppe, desto mehr färbt das soziale Gruppendenken auf meine Identität ab. Sehr pauschal gesagt, kann man natürlich jetzt noch verschiedene Schattierungen ausdiskutieren, aber natürlich ist die Form, sich zu engagieren, natürlich was, womit ich mich identifizieren muss. Sobald ich mich mit der Gruppe nicht identifiziere, entfremde ich mich, werde ich sozusagen inaktiv und verlasse die Gruppe früher oder später. Eine Gruppe hat gewisse Regeln, Normen und kann auch gewisse Sanktionen durchsetzen. Das heißt, das ist gerade das Besondere, glaube ich, im digitalen Kontext, dass diese oft nicht ausgesprochen oder verschriftlicht sind. Zudem, wie gesagt, haben wir oft nicht eine Gruppenmitgliedschaft, sondern sozusagen die Plattform Telegram, die wir uns genauer angucken, kann es gut oder gerne sein, dass man 100 Gruppenmitglied ist und 300 Kanälen folgt. Diese Plattform ist im Vergleich zu anderen Social Media Plattformen chronologisch orientiert und man hat sozusagen, wenn man das wirklich ernst hat, alle 10 bis 20 Sekunden dann eine neue Nachricht drin. Das muss man erstmal verarbeiten können. Und da muss man natürlich auch gucken, was sind Prioritäten, wo bringe ich mich ein. Und wie gesagt, es gibt offene Gruppen, es gibt geschlossene Gruppen, es gibt teilöffentliche Gruppen. Und je nachdem ist natürlich auch, wie man selbst, ob man anonym kommuniziert oder mit seinem Namen da steht, kann das natürlich ganz andere, einerseits Kommunikationsmuster nach sich ziehen, aber auch Konsequenzen sozusagen für das, was man da tut und wie man sich äußert. Gruppen sind generell nochmal eingebunden in Netzwerke. Das heißt, wir haben hier Netzwerke im Fokus, in Verbindung zwischen den Akteuren, das heißt, die können wir sehen, indem sich Akteure verlinken. Wir verstehen, wenn Gruppe A, Gruppe B teilt, dass es hier eine Verbindung zwischen diesen beiden Gruppen gibt. Es gibt auch andere Formen von Verbindungen über inhaltliche Art, die reden über die gleichen Themen, also scheint da Verbindung zu sein. Aber oft ist es schwer, in diesen großen Datensätzen das ganz genau zu qualifizieren. Was macht die Verbindung aus? Wie sehr kann eben auch sozusagen eine Ablehnung auch eine Verbindung sein, sozusagen, dass man sagt, das ist auch eine Form von negativer Verbindung, die aber sozusagen auch in die Netzwerke mit einfließen. Wir haben sonst oft, wenn wir über digitale Dynamiken reden, reden wir über Schwärme, also auch als Metapher sozusagen für eine recht führungslose Form von zufälligen Zustandekommen digitaler Dynamiken. Man kommt sozusagen beispielsweise unter einem Hashtag zusammen und unterhält sich, also Leute, die noch nie miteinander zu tun haben, die aber zufällig zu einer gleichen Sache sprechen. Und wodurch dann auch bestimmte Diskurse in Lauf nehmen. Und das Gleiche kann auch in bestimmten Kontext wie Shitstorms passieren. Das heißt, verschiedene Leute kommen mit unterschiedlichen Intentionen zusammen und treiben so eine Diskursdynamik voran. Der Schwarm sozusagen entwickelt so ein Eigenleben. Beziehungsweise, weil nämlich das auch in dem Sinne diese Zufälligkeit auch nie so richtig zufällig ist, weil natürlich Algorithmen auch sozusagen die Inhalte reinspülen, weil über verschiedene Plattformen Funktionen dann auch miteinander in Verbindung gebracht werden. Letzter Punkt, der noch ein bisschen vorgelagert ist, wie gesagt, den Nutzen, wenn wir hier auch über digitale Gemeinschaften reden, dann oft reden wir dann über bestimmte Plattformen, über digitale Plattformen, die in privatwirtschaftlicher Hand sind und die in erster Linie natürlich auch ja, nicht unbedingt nur zu demokratischen Austausch da sind, würde ich mal vorsichtig sagen, sondern wo es auch bestimmte wirtschaftliche Interessen hintergeht. Das Ziel ist natürlich, dass man Menschen so lange wie möglich auf der Plattform hält, was die Plattform bereitstellen, dass digitale Kommunikation sich ihrem Vorstellung nach dann auch funktioniert bzw. bahnbricht. Das heißt, der Like-Button ist was, der sozusagen signalisieren soll, okay, gut gemacht, mach noch weiter. Und dass man sozusagen auch zu animiert in Austausch zu treten, ist was natürlich in der Community gut tut, was aber natürlich auch dazu beiträgt, dass man vielleicht auch Beiträge, die sich sozusagen auch stark widersprechen, ja, dann Reichweite gibt, weil es dann eine große Empörungspotenzial gibt, dass man hier sozusagen dann auch die Leute und Werbekunden besonders viel Zeit investieren lässt. Das andere ist dann, wie gesagt, die Algorithmen, die dann schon angesprochen sind, dass die heute weniger noch auf dem basieren, wie es vielleicht Facebook damals funktioniert hat. Man hat seine 100, 200 Freunde, die man dort dann folgt, sondern heute ist mehr als die Hälfte allen Contents, den sie reingespült bekommen, wird über interessengeleitete Algorithmen reingespült. Heute suchen wir nicht nach den Inhalten, die Inhalte suchen nach uns. Und ein dritter Punkt, den wir, glaube ich, noch besprechen sollten, wäre noch die Frage von Plattformmoderation. Das heißt,
genau, bei der Plattformmoderation konnten wir am letzten Wochenende feststellen, wie sie nicht funktioniert. Weil die Gefahr durch Verbreitung von Fakes durch Plattformen haben wir gerade am letzten Wochenende erlebt. Fast 100 Menschen starben bei ihrem Versuch, Ceuta schwimmend zu erreichen. Die EU zerlegte sich öffentlich, von der nötigen Solidarität war anfangs wenig zu hören. Es überwog das einzelne politische Kalkül. Über die Ursachen dieses durch Social Media ausgelösten Ansturms auf die spanische Enklave wird noch spekuliert. Auch die EU-Schritt stößt immer bei der Moderation digitaler Plattformen trotz des DSA an ihre Grenzen, aber sie bleibt beharrlich dran und in Europa hoffen wir, dass sich die Situation noch bessert. Mike Filic konnte ich am Abend nach seinem Vortrag auch noch zu einem Gespräch überreden. Das hören wir jetzt. Wir sitzen jetzt gerade mit schönem Blick auf den Starnberger See in Tutzing und es ist ziemlich ruhig. Die Aufgeregtheit der sozialen Medien war heute ein Thema, aber ist jetzt irgendwie weg. Und ich habe so mitgenommen von Ihrem Vortrag, dass Sie denken, dass die sozialen Medien keinen direkten Einfluss auf die Ergebnisse der Landtagswahlen zum Beispiel haben oder der Kommunalwahlen oder der Wahlen generell. Wie stehen Sie zu der Aussage?
Also noch kurz vorstellen. Genau, ich bin Mike Fiedlitz und arbeite als Bereichsleiter für digitale Konfliktforschung am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und arbeite seit vielen Jahren zum Zusammenspiel von Digitalisierung und Rechtsextremismus. Und im Jahr 2024 haben wir auch eine Studie gemacht zu den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Also es ging um die Frage, welche Rolle spielen die sozialen Medien und ist die AfD eine Social-Media-Partei? Prinzipiell ist sie das in vielerlei Hinsicht, weil sie sehr profitiert von der Reichweite, die sie generiert, von der Emotionalisierung, die durch die sozialen Medien stattfindet. Und es war für uns ein überraschendes Ergebnis, dass bei den Landtagswahlen 2024 die sozialen Medien gar nicht so eine große Rolle gespielt haben, wie wir das vermutet hatten.
Ja, gilt das für alle drei Bundesländer? Oder?
Auch nochmal unterschiedlich. Erstaunlicherweise für Thüringen haben sie am wenigsten eine Rolle gespielt, in Brandenburg ein bisschen mehr. Das ist sehr abhängig von den Kandidatinnen und Kandidaten, wie sehr sie sich sozusagen auf Social Media einlassen. Und das ist schon eher ein eine Demonstration der Stärke. Man sagt, man muss es nicht mehr tun. Das ist eine Art wie zum Beispiel unter Björn Höcke, da eigentlich recht wenig Potenzial, was die sozialen Medien versprechen, genutzt wurde. Das heißt, man hat, glaube ich, für diese ländlich geprägten Flächen ganz gut verstanden, dass es wichtiger ist, vor Ort zu sein, dort sozusagen nicht selber den Content zu produzieren, sondern über verschiedene Alternativmedien sich sozusagen featuren zu lassen. Also das heißt, die AfD selbst hat gar nicht so viel investiert in soziale Medien in diesen Landtagswahlkämpfen, sondern sie haben eigentlich immer um sich herum so ein digitales Vorfeld aufgebaut, was sozusagen Reden dann ins Netz stellt. Aber die AfD selbst hatte erstaunlich wenig investiert. Das ist anders jetzt in Sachsen-Anhalt, wo wir einen Spitzenkandidaten der AfD haben, der sehr als Influencer auftritt, auch schon seit vielen Jahren sich da, also eigentlich einer der reichweitesten, stärksten Politiker der AfD, auch früh die Plattform TikTok für sich erschlossen hat. Das spielt da nochmal eine andere Rolle, aber auch da ist es so, dass die Wählerklientel der AfD, vor allen Dingen ältere Wählerklientel, gar nicht so abhängig von diesen sozialen Medien sind, sondern da es mehr darauf ankommt, dass man vor Ort gesehen wird und dass man sich lokal etabliert. Bei der jungen Generation ist das wieder ein bisschen anders. Da schaut man natürlich drauf, wie präsentabel bestimmte Kandidaten in den sozialen Medien sind, aber hauptsächlich auch vor dem Hintergrund, können sie provozieren und können sie sozusagen auch Aufmerksamkeitsstöße sozusagen aussenden, über die man dann auch diskutieren kann.
Ja, und die Maskulinität spielt ja auch eine Rolle, ganz deutlich. Also Sie haben ja auch angesprochen in dem Vortrag, dass eben Frauenfeindlichkeit ganz vorne steht bei diesen Memes, die da gepostet werden. Und ich habe bei dem Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt auch das Gefühl, dass diese Maskulinität, die der ausstrahlt, auch eine Rolle spielt. Stimmt das?
Ja, Männlichkeit wird sehr oft in diesen Kreisen mit Stärke assoziiert und das spielt man auch aus. Ich glaube, es gibt so zwei verschiedene Ebenen. Zum einen sozusagen dieses Beschützer-Syndrom, dass man da als Mann und vermeintlich kommender Ministerpräsident da ausstrahlen will.
Die andere Seite dieses männlichen Beschützerinstinktes ist die Beherrschung des Weiblichen, wenn wir mal in diesen Kategorien denken. Als eine Konsequenz gibt es dann eben den Gender Gap beim Wahlverhalten junger Menschen. Frauen wählen eher links, Männer eher rechts. Aber es gab auch andere Themen bei dieser Tagung. Das Design einer demokratiefördernden Plattform wurde vorgestellt. In einem weiteren Vortrag ging es um KI-gestützte Kontrolle der Plattformen. Für die letzten Minuten dieser Sendung rufe ich nochmal die Bemerkung des Filmemachers Florian Hoffmann von der Diskussion im NS-Doku-Zentrum bedrohlich aktuell die völkische Weltanschauung in Erinnerung.
Und bin jetzt so, komme jetzt also raus aufs Land zu den letzten Jahren und merke mit einmal, was für ein wahnsinniges Vakuum dort besteht und wie einfach es den rechtsextremen Kräften gemacht wird, dort einfach abzugrasen. Und wie oft ich mit Menschen spreche, die sagen, es ist ja sonst niemand hier. Die Sportvereine werden übernommen. Ich habe das letzte Mal, als ich im Wendland war, fuhr da so ein Bus vorbei, da stand einfach nur AfD drauf. Und dann sagte mir eine Bewohnerin, ja, sie sind total toll, die machen hier so einen Fahrservice, die machen so einen Shuttle. Ist gar nicht politisch, aber AfD fährt natürlich immer vorbei. Und da denke ich, da muss ich an uns denken und dann frage ich mich, wie viel haben wir dort verpasst und nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch jetzt, dass wir nicht dort sind, dass auch die progressiven Kräfte nicht dort sind, dass man diese Landstriche denen so überlässt.
Und um die Chancen von Digitalisierung im ländlichen Raum zur Stärkung einer in der liberalen Demokratie verankerten Dorfgemeinschaft sprach auf dieser Tagung Dr. Diana Arends. Sie leitet an der Hochschule Deggendorf das Forschungsprojekt Smart Region, digitales Dorf, und begleitete 3 der 5 bayerischen Modelldörfer, in denen durch Digitalisierung nicht nur die Verwaltung entlastet, sondern auch das Leben der Anwohnenden vereinfacht werden sollte. Zum Beispiel konnten sich DorfbewohnerInnen mithilfe einer App über anstehende Termine in ihrer Gemeinde informieren. Das geschah allerdings oft nicht durch die App, sondern die digitale Anschlagtafel im Dorf, vor der sich die BewohnerInnen in Präsenz trafen und zum Dorfgeschehen austauschten. Auch das Ruftaxi wurde lieber per Telefon als über App geordert. Allerdings klappte das nicht übers Wochenende, denn in der Zeit war das Rathaus unbesetzt. So ein bisschen ernüchternd wirkte Diana Arends auch durch die manchmal mangelnde Unterstützung der Behördenapparate, auch in denen für das Projekt verantwortlichen Ministerien Bayerns. Als ein wichtiger Faktor für das Gelingen von Digitalisierung im ländlichen Raum, gerade wenn technisch nicht so affine Menschen für das Vorhaben gewonnen werden sollen, wurde die Etablierung einer digitalen Kümmerin, eines digitalen Kümmerers vor Ort genannt. Dafür ist doch mal erst kein Geld vorhanden. Oder vielleicht wurde da einfach falsch priorisiert. Ich bin am Ende der Sendung. Ich danke allen, die diese möglich gemacht haben. Ich danke auch den Zuhörenden für ihre Geduld, für die manchmal doch etwas anstrengenden Inhalte. Ich hoffe, die Gefahr der völkischen Bewegung ist so ein bisschen klar geworden und wie die Sache dann in Sachsen-Anhalt ausgeht, werden wir sehen. Ich bin Beate Stölzel, verabschiede mich für heute. Tschüss.
Rechte Netzwerke auch im digitalen Raum, Strategien gegen deren Einflussnahme. Ihr hörtet eine Sendung von Radio Lora München und hier seid ihr bei Radio Dreieckland. Ihr hört uns per UKW auf 102,3 MHz oder per Livestream über rdl.de. Ab September senden wir von der aktuellen Redaktion wieder das gewohnte Programm mit dem Infomagazin und den anderen Magazinen von Montag bis Freitags zwischen 18 und 19 Uhr und auch dem Morgenradio morgens zwischen 8 und 10 und dem Mittagsmagazin 12 bis 13 Uhr, beides live.
Radio Dreieckland braucht Verstärkung.
werde Mitglied unter www.rdl.de.